Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Gemeinschaftsstunde. Ganz herzlich willkommen heißen und ich finde es einfach schön, dass wieder der ganze Saal voll ist. Dass wir im Namen unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, heute Abend wieder zusammen sein dürfen. Es ist ein Geschenk, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir auf sein Wort hören dürfen. Ja, und heute sind wir ja bei Epheser Kapitel 5. Die Verse 1 bis 20. Ich freue mich und bin dankbar, dass Janik heute mit mir am Wort dient und einen Teil übernimmt. Freut mich und dass wir einfach gemeinsam diesen interessanten und auch anspruchsvollen Text miteinander angucken dürfen. Ich möchte mit uns beten. Ja, danke, lieber Heiland, dass du jetzt mitten unter uns bist, wie du es uns verheißen und versprochen hast. Wir sind in deinem Namen hier zusammen, um auf dein Wort zu hören. Und wir brauchen dein Wort, Herr. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Leitung für unser Leben, damit wir dir zu Ehre leben können. Und das möchtest du uns schenken. Und wir danken dir, Herr, für die Erlösung, die wir am Kreuz von Golgatha in dir haben dürfen. Wir danken dir, dass du diesen bitteren Weg für uns gegangen bist, zu unserer Erlösung, dass du mit deinem Tod am Kreuz alle unsere Schuld bezahlt und übernommen hast. Hab Dank, dass wir das im Glauben fassen dürfen und dass du uns ein neues Leben geschenkt hast, ein Leben im Licht, wie wir es auch heute in unserem Text betrachten dürfen. Ich möchte dafür danken, Herr, und ich bitte dich, dass du uns jetzt einfach auch dein Wort aufschließt, dass du zum Reden Gnade schenkst und auch zu unserem Hören, dass wir was mitnehmen dürfen und versteht, was du von uns willst. Hab herzlich Dank, Herr, dass wir in dir alles haben dürfen, was wir brauchen. Amen. Ja, wir lesen heute Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 20, überschrieben bei mir in meiner Bibel mit den Worten, das Leben im Licht. Verstehst du mich?
Ja, verstehe.
Gut. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat, und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, mach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt: Dank Gott, dem Vater allezeit, für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Soweit unser Text. Im Kapitel davor, also im Kapitel 4, schreibt Paulus ja schon von diesem neuen Leben als Christe, von dem alten Menschen, vom neuen Menschen. Zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, hat er dort geschrieben. Und was für eine Veränderung ist es im Leben eines Menschen, der Jesus angenommen hat, weg vom alten, ja, verfinsterten Leben, das von Gott nichts wissen will, hin zum Leben, ja, mit Gott, mit Jesus, zum Leben im Licht. Zieht den neuen Menschen an. Das haben wir letzten Sonntag ja so eindrücklich auch vorgeführt gekriegt mit diesen T-Shirts da. Zieht den neuen Menschen an. Und jetzt in unserem Text heute, da fährt der Paulus ja gerade fort mit diesem Thema im Kapitel 5. Er zeigt uns, wie wir dieses neue Leben führen sollen. Nämlich als ein Leben im Licht. Ich habe so gedacht, ja, ein Leben im Licht, unser Leben soll so sein, dass es Gott Ehre macht. Wir sollen als geliebte Kinder Gottes leben und unser Leben soll Jesus ausstrahlen. Und gleich der erste Vers, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Was für eine Aufforderung, die der Paulus hier der Gemeinde in Ephesus zuruft. Folgt nun Gottes Beispiel, so seid nun Gottes Nachfolger als die geliebten Kinder. Und der Schlachter übersetzt es so, er sagt, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Wenn man das so betrachtet, Kinder, die schauen auf ihre Eltern. Sie ahmen ihre Eltern nach. Sie werden geprägt von dem Vorbild der Eltern und vom Verhalten der Eltern. Und dieses Bild, wie die Kinder und ihre Eltern, das greift der Paulus hier auf. Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und jetzt so denkt, was für ein Geschenk ist das, dass ich ein Kind Gottes sein darf? Es ist nicht selbstverständlich. Es ist auch schon gar nicht mein Verdienst. Ich darf Gottes Kind sein, weil Gott es will, weil Gott das möchte. Und auch du darfst ein Kind Gottes sein, weil er dich liebt, weil er sich um dich kümmert, weil er Gemeinschaft mit dir haben will. Geliebte Kinder Gottes. Und diese Liebe, die gipfelt darin, dass Gott seinen Sohn für uns ans Kreuz hat schlagen lassen. Und davon spricht ja auch der zweite Vers. Lebt als geliebte Kinder, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Diese grenzenlose Liebe, diese Agape-Liebe, die wir in Jesus erleben dürfen, die Gott uns in Jesus zeigt, ja, das hat mich beschäftigt. Diese Liebe, mit der sich Jesus hingegeben hat, ist ein lieblicher Geruch vor Gott. Und ich habe so gedacht, ja, wir sollen dem nacheifern. Und was für ein Geruch gibt unser Leben ab, gibt mein Leben ab. Ein lieblicher Geruch für Gott. Ich denke, da dürfen wir uns immer wieder korrigieren und ermahnen lassen, dass das unser Leben auch ausstrahlen darf. Und es ist so wunderbar, dass wir dieses Heil, das wir in Jesus haben, erkennen und ergreifen haben dürfen und daran glauben können. Wie es auch Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben dürfen. Und diese Liebe, die wir erfahren haben, die soll unser Leben prägen. Und die soll auch durch unser Leben ausstrahlen. Dazu ruft der Paulus hier auf, lebt in der Liebe, in dieser Liebe. Und das ist wichtig. Damals in Ephesus, wie zu allen Zeiten, so auch heute, auch bei uns in Dornstetten, dass wir so leben, dass unser Leben einladend ist für Gott, einladend ist für Jesus. Dass Menschen vom gottlosen Leben aus der Finsternis zum Leben mit Gott eingeladen werden, durch das Vorbild, wie wir leben. Dass sie da Interesse bekommen. Unser Leben und die Liebe Gottes, es soll, ja, unser Leben soll, soll ich sagen, Jesus widerspiegeln, der für uns gestorben ist. Unser Leben soll Gott Ehre machen. Und es zeigt sich dann auch in unserem Lebenswandel. Unser Leben hinterlässt immer Spuren. Egal, was wir machen. Unser Leben hinterlässt Eindrücke, hinterlässt Spuren. Und die Menschen sehen das. Und hoffentlich, habe ich so gedacht, strahlt mein Leben ja ein lieblicher Geruch aus. Von mir aus kann ich es nicht. Und ich merke da immer wieder, dass es da mangelt. Aber trotzdem, Paulus ruft auf, unser Lebenswandel soll eine Ausstrahlung unseres Glaubens sein. Nachahmer Gottes werden. Für uns als Christen bedeutet es doch, dass Gottes Wille an erster Stelle in unserem Leben steht. Dass wir auf ihn hören und dass wir tun, was er will, was sein Wort uns sagt. Dass wir ihm nacheifern. Und das zeigt sich in unserem Text eigentlich in zwei Bereichen. Zum einen die Nächstenliebe, diese Agape, diese Retterliebe, mit der wir den Menschen um uns begegnen dürfen. Und zum zweiten im Leben in der Heiligung. Nur ein paar kurze Verse zur Nächstenliebe. Ahmt Gottes Liebe nach, so ruft hier der Paulus uns zu. Ich habe schon einiges dazu gesagt. Wir sollen und können ein Zeugnis für Jesus sein. Wir können niemand bekehren, wir können niemand auch den Glauben schenken oder so, aber wir sollen mit unserem Leben ein Zeugnis sein für Jesus. Und dazu möchte ich noch ein paar Worte zitieren aus einer Predigt, die ich gehört habe, Pfarrer Nestvogel von Hannover. Er sagt, diese Nächstenliebe setzt sich ganz für den anderen ein. Fragt nicht, was bringt es mir? Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen, einen Sklavendienst getan und er hat ihnen damit gezeigt, dass sie einander dienen sollen, nicht sich bedienen lassen. Liebe will geben, helfen, nicht profitieren. Das ist die Lebenshaltung, zu der Paulus hier aufruft. Lebt so, dass die Liebe Gottes, die sich in Jesus so gewaltig offenbart hat, auch in eurem Leben sichtbar wird. Und dass die Menschen das Heil, das ihr bekommen habt, seht und auch verlangen bekommen danach. Und dann zum zweiten Bereich, der der große Bereich in unserem Text ja einnimmt. Ich möchte es mal so einfach überschreiben mit einem Leben in der Heiligung. Also ein Gott wohlgefälliges Leben, das wir führen sollen. Das bedeutet eine klare Abkehr und Trennung von dem alten gottlosen Lebensstil. Die Christen in Ephesus, die haben ja in einer schwierigen heidnischen Umgebung gelebt. Wir wissen, da gab es den Tempel der Diana und so weiter und ja, alle diese Götzendienste, die Tempelprostitution, Unreinheit, Ausschweifung, alle diese Dinge, die dort waren in Ephesus. Und darin sind die Christen zum Teil ja auch aufgewachsen, die in Ephesus gläubig geworden sind. Und sie waren geprägt, aber sie haben Jesus annehmen dürfen und haben sich bekehrt und sind Christen geworden. Und der Paulus schreibt im Vers 8, früher wart ihr in der Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Früher in der Finsternis, jetzt Licht in dem Herrn. Ja, und diese Bedrohungen, die in Ephesus waren, so vom Umfeld her und die auch in die Gemeinde hinein, ja, sicherlich gespiegelt haben. Von diesen Bedrohungen, da meint der Paulus hier ganz deutlich. Er sagt im Vers 3, von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Ja, und ich habe so gedacht, auch wir leben ja heute bei uns in einer gefallenen Welt, werdet von der Welt beeinflusst auch. Ja, und ganz persönlich, aber auch in die Gemeinde hinein sind Einflüsse. Und ich habe so im Gemeinschaftsblatt, ist ja vom Jonathan Bühler zu diesem Punkt ein Satz drin, wo er einfach sagt, diese Unzucht, Unreinheit, Habsucht sind Themen der volkstümlichen jüdischen Ethik der damaligen Zeit. Welche Themen würde Paulus heute in seinen Brief schreiben an uns? Also ich habe gedacht, das sind nicht Themen der damaligen jüdischen Zeit, sondern der Paulus wird ganz bestimmt heute die gleichen Punkte auch an uns schreiben. Ganz bestimmt. Diese Punkte sind auch heute top aktuell, wenn es auch die Gesellschaft anders sieht. Unzucht. Ja, was für ein Thema heute. Ich möchte aber nicht weiter darauf eingehen. Massive Abkehr von der biblischen Sexualethik einfach. Die wird heute verlacht, angegriffen. Alle Unreinheit, Habgier, Habsucht, dahinter steckt Gier, Egoismus. Ich will haben, meins. Ehre, Anerkennung, Geld, Befriedigung meiner Wünsche. Der Paulus schreibt hier, haltet euch fern davon. Warum? Weil es ins Verderben führt und weil es Gott Unehre macht. Von diesen Dingen, schreibt der Paulus, soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Ja, und das heißt nicht, dass wir das verschweigen sollen oder unter den Teppich kehren, sondern dafür sollen wir uns konsequent und radikal fernhalten, meint der Paulus. Haltet euch fern davon. Keine Diskussionen über irgendwelche diplomatische Lösungen. Das führt nur zur Abweichung von Gottes Ordnung. Und davor warnt der Paulus. Es soll selbstverständlich sein, dass das in unserer Gemeinde keinen Platz hat, so schreibt er hier. Und nochmal, werdet Gottes Nachahmer, richtet euch nach seinem Vorbild. Das ist der Aufruf von Paulus hier für die Gemeinde. Führt ein Leben in der Liebe und in der Heiligung. Das betrifft auch unser Reden und unser Hören. Vers 4 schreibt Paulus, auch schandbare Worte und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Schmutzige Witze, zweideutige Aussagen, haltet euch fern davon. Worte wirken, sie verhallen nicht spurlos, sie hinterlassen etwas. Und ich habe so gedacht, das habe ich mir hier extra mit einem Pfeil markiert. Und Worte geben letztlich auch ein Zeugnis ab von dem, was in uns ist. Mit was das Herz voll ist, gibt es das Sprichwort, geht der Mund über. Alle diese Punkte, die der Paulus hier anführt, und zu denen sagt er, sie führen ins Verderben. Denn, so schreibt er, da sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, kein Unreiner oder Habsüchtiger, das in Götzendiener ein Erbteil hat, im Reich Gottes, lasst euch nicht verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Deshalb seid nicht ihre Mitgenossen. Daran sollen wir nicht teilhaben. Und Kinder des Ungehorsams, das sind Menschen, also man macht ja alle Fehler und sind mal ungehorsam und versagt. Aber wenn er hier von Kindern des Ungehorsams spricht, dann sind es Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die Gott ablehnen, die so leben wollen, wie sie wollen, und nicht wie Gott es eigentlich in seinem guten Plan vorgesehen hat. Sie wollen Gottes Ordnung nicht annehmen. Sie wollen nach ihren eigenen Lüsten und Wünschen leben. Und der Paulus sagt, hört nicht auf sie. Und wir sehen das ja auch heute in unserer Gesellschaft, wie die Verführung ganz massiv verbreitet wird auf alle Ebenen, wie das biblische Menschenbild und Familienbild angegriffen wird und so weiter, alle diese Dinge. Und wie diese Dinge auch in die Gemeinde, in die Kirche hineingetragen werden, unter dem Deckmantel von Liebe und Verständnis und Toleranz. Aber der Paulus ist ganz klar hier, er sagt, haltet euch fern davon. Lasst euch nicht verführen. Ja, und ich habe es schon gesagt, ein Christ kann an bestimmten Stellen in Sünde fallen. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann sehen wir und erkennen wir das doch immer wieder selber, wenn wir ehrlich sind, dass wir so oft falsch liegen, dass wir so oft ja, einfach nicht im Willen Gottes sind. Aber da dürfen wir umkehren und zu Jesus kommen. Das ist der Unterschied zu den Kindern des Ungehorsams. Wir dürfen Buße tun, Vergebung bekommen. Ja, und die Frage an mich, an uns alle ist, folgen wir Gottes Beispiel? Wollen wir Gottes Beispiel folgen? Wollen wir als geliebte Kinder Gottes leben und Gottes Nachahmer sein? Seine Liebe widerspiegeln? Und dann schreibt der Paulus in den Versen 8 bis 14, lebt als Kinder des Lichts. Im Gemeinschaftsblatt steht, ich möchte zitieren, wer im Licht lebt, lebt verändert. Früher wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Und was für ein Gegensatz ist das zwischen Licht und Finsternis? Es geht letztendlich um Leben oder Tod. Um ewiges Leben oder Verdammnis. Als Kinder des Lichts dürfen wir herausgetreten sein aus der Dunkelheit. Dürfen uns bekehrt, sind umkehrt, sind Kinder des Lichts geworden. Eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Nicht mehr Knechte der Sünde, sondern Knechte Jesu, Gottes Kinder. Und Licht in dem Herrn heißt ja, dass wir Licht haben und dass wir Licht sind in dieser persönlichen Lebensbeziehung mit Jesus. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Es ist nicht irgendein Licht, sondern Jesus ist das Licht. Er ist das Licht auch für uns in unserem Leben, wenn wir im Licht leben. Wer mir nachfolgt, schreibt Jesus, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heißt doch, er wird Jesus in seinem Leben haben. Mir gehört Jesus und nicht mehr der Macht der Finsternis. Wer Jesus hat, hat das Leben. Ja, und wie zeigt sich jetzt dieses Leben im Licht? Paulus schreibt hier im Vers 9, die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, sie will das Gute für den anderen. Sie lässt sich von den Nöten der Menschen bewegen. Sie sorgt sich um den anderen. Sie sorgt sich, wenn andere Menschen ins Verderben rennen. Güte, Gerechtigkeit. Und da geht es nicht um unser Gerechtigkeitsempfinden, es geht auch nicht um das Gerechtigkeitsempfinden dieser Welt oder der Gesetze in dieser Welt, sondern bei der Gerechtigkeit, da geht es um die Gerechtigkeit nach Gottes Prinzipien, die wir leben sollen. Zu seiner Ehre, so wie Gott es will. Und Wahrheit, Wahrheit bedeutet auch nicht bloß, dass wir nicht lügen, sondern Wahrheit bedeutet, dass wir in Übereinstimmung mit Gottes Wille leben sollen. Wahrhaftig, transparent, dass unser Leben kein Schauspiel ist, kein frommes Schauspiel nach außen, sondern dass wir so leben. Und dazu brauchen wir natürlich unseren Heiland, weil das kennen wir nicht von uns aus. Also ich nicht. Wenn ich mein Leben anschaue, dann stelle ich fest, dass es immer wieder mangelt. Dass da eben nicht immer lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit ist. Und irgendwie tröstet es mich, dass der Paulus mal an einer Stelle aussagt von dieser Spannung in seinem Leben und sagt nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Aber ich jage nach. Und das ist das Entscheidende, dass wir uns dann auch ausstrecken, dass wir so leben wollen, wie es Jesus und Gott gefallen kann. Vers 10, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Der Mensch in der Finsternis schaut danach, was ihm gefällt. Bis hin zu all den Werken, die wir vorher gelesen haben. Der erlöste Mensch, der Mensch im Licht, der schaut danach, was Gott wohlgefällig ist. So soll es sein. Und darum geht es um Paulus, dass unser Leben ein Wohlgeruch sein darf für den Herrn, dass es Gott Ehre macht. Und das sollen die Menschen um uns auch merken. Und da darf ich mich auch im Lichte Gottes immer wieder prüfen und da darfst du dich auch im Lichte Gottes immer wieder prüfen, wo unser Leben Gott Ehre macht und wo nicht. Und da dürfen wir zu Jesus kommen, wenn wir unsere Mängel feststellen. Dafür hat er auch sein Leben gelassen am Kreuz. Und ich habe so gedacht, was für einen gnädigen, barmherzigen Gott haben wir doch, der uns erlöst hat, der trotz unserer Fehler zu uns steht, der uns vergibt, der uns zurechtbringt. Und was für ein herrlicher Heiland haben wir, dass unsere Name im Buch des Lebens standen darf. Dass wir mal im Himmel unsere Wohnung haben dürfen. Und all das dürfen wir haben, weil wir im Licht sind, weil Jesus unser Licht in uns ist, weil er unser Fürsprecher ist. Und unser Leben soll deshalb auch letztlich Gott Ehre machen. Der Paulus schreibt hier, deshalb habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und wir müssen schon hinschauen, Paulus schreibt hier von den Werken der Finsternis. Er schreibt nicht davon, dass wir uns nicht um die Sünder und um die Verlorenen kümmern sollen. Jesus ist selber zu den Sündern gegangen. Aber er hat sich ihrer Fehler nicht teilhaftig gemacht. Er hat sie aufgedeckt, dass sie umkehren. Und wie können wir ein glaubhaftes Zeugnis für Jesus sein? Mit unserem Leben. Nicht mit unseren Worten allein. Mit unserem Lebenswandel. Und deshalb schreibt der Paulus auch, seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Da geht es nicht um unseren Verstand bei der Weisheit oder bei der Unweisheit. Unweise, da schreibt der Paulus, nein, der Paulus nicht, sondern im Psalm 14, der Psalmist schreibt dort, die Toren, also die Unweisen, sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie wollen nach ihrem Gusto leben. Ja, und das ist die Finsternis. Man hält sich für weise, aber man merkt gar nicht, dass man in Gottes Augen ein Tor ist. Aber wir Christen, wir dürfen uns da an Jesus halten, weil wir in ihm Licht und Leben sein dürfen. Wir sollen als Weise wandeln. Und auch dazu ein Vers aus dem Psalm 111, der Vers 10. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Also weise werden wir nicht mit unserer Erkenntnis und mit dem, was wir kennen und wie gut wir leben, sondern in der Gottesfurcht. Gottesfurcht führt in die Weisheit und in ein Leben mit Jesus als unseren Heiland. In ihm, in Jesus, liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wandelt als Weise. Und wenn wir so wandeln, dann fällt es auch auf in unserer Umgebung. Ein Licht fällt in der Finsternis auf. Und ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, ist mein Leben ein Licht für Jesus? Manchmal leider nicht. Aber Paulus ruft uns auf, Und er sagt, kauf die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und wenn der Paulus diesen Brief heute an uns schreiben würde, ich glaube, er könnte ihn genau gleich schreiben, wie er ihn an die Epheser damals geschrieben hat. Der Maßstab, wie unser Leben sein soll, ist Gottes Wille. Im Vers 17 sagt Paulus deshalb, werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei der Wille des Herrn. Darum geht es. Ein Leben im Licht, weil als Kinder des Lichts können wir nur im Gehorsam auf Gottes Willen leben und in dieser lebendigen Verbindung mit Jesus können wir das haben. Und nur so können wir letztlich Gott auch Ehre machen. In diesem bewussten Leben mit und für Jesus sind wir in der Lage, so zu leben, wie es Paulus hier in den ersten Verse fordert, dass wir als Nachahmer Gottes leben sollen. Wir alle haben zu kämpfen, an vielen Stellen, jeder in seinem Bereich, mit unserer Schwäche. Und deshalb sagte Paulus auch in den Versen 19 und 20, dass wir uns gegenseitig ermuntern sollen und uns helfen sollen. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Das ist auch für uns als Gemeinde wichtig, dass man einander hilft und, wo es nötig ist, auch Korrektur anbringt. Das Lob Gottes, seine Ehre, soll unser Herzen, unser Leben prägen und bewegen. Das möchte ich für mich auch aus diesem Text mitnehmen und auch euch mitgeben, dass wir uns immer wieder prüfen dürfen, wie wir unser Leben als Christ führen, als Leben im Licht.
Ja, da hat der Werner ja schon eine Haufe Sachen gesagt. Der Text ist halt auch lang und inhaltsreich. Und so viele Details, wo man noch mehr ausführen könnte, und da bräuchte man einige Abende dazu, da jedes Detail zu besprechen, was interessant wäre. Aber für heute wollen wir es zusammenfassen. Zum Beispiel das Thema, sauft euch nicht voll, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Da könnten wir mit Römer 8 weitermachen, Bekämpfung von der Natur und geistliches Leben. Da könnten wir richtig Inhalt füllen damit, würde mich sehr interessieren. Aber jetzt geht es um das Leben im Licht, eigentlich das Leben, das ganz normale Leben eines Christen. Also jetzt nichts Besonderes für Christen, sondern was Alltägliches, Leben im Licht. Und ich habe mir da nochmal zwei Leitverse rausgesucht, die der Werner auch schon ein bisschen angesprochen hat. Vers 8, denn ihr wart früher Finsternis, nun seid ihr aber Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Und Vers 14, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Und Paulus, wie gesagt, der schreibt hier an Leute, die Jesus eigentlich schon kennengelernt haben. Er schreibt nicht zu Leuten, die von gar nichts was wissen, sondern Leute, die schon Christen geworden sind oder die sich gerade auf dem Weg dahin befindet, Christen zu werden in der Gemeinde. Und die haben sich bewusst auf den Weg gemacht, mit Jesus zu gehen und ihn als Herr anzunehmen und mit allen Konsequenzen da vorwärts zu gehen. Aber Paulus erinnert die Epheser doch auch wieder dran, was sie einmal gewesen sind. Denn früher war die Finsternis. Und damals haben die geistlich gesehen in der völligen Dunkelheit gelebt. Orientierungslos. Die haben ihre Götze gehabt. Ja, Ephesus war ein Zentrum voll mit Götzebilder, Götter, Tempel und so weiter. Griechische, römische, alles drum und dran. Da gab es Goldschmiede, die haben da richtig Geld mit verdient. Und da sind die Leute eben hinterhergelaufen. Das war ihr Lebensinhalt, das war ihre Grundlage, die haben daran glaubt. Sie waren unfrei. Sie haben das gemacht, was ihnen gesagt wurde, dass man den Göttern dienen muss, dass man ihnen opfern muss und so weiter. letztendlich hoffnungslos und heillos. Und ich denke, in unserer Gesellschaft gibt es genau solche Götter, genau solche Götze, die halt andere sind. Keine Figuren, sondern immaterielle Götze, der Wohlstand, der Materialismus, wo wir nicht loslassen können davon. Und dann schreibt Paulus zu den Leuten: Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und die Leute sind in Gottes Licht gestellt worden. Und dadurch sind sie selber Licht geworden. Und die kennen genau, was vorher war und was dann geschehen ist. Also das Leben vor und nach Jesu, also nachdem sie Jesus kennengelernt haben. Und für diese Wendung gibt es für Paulus eigentlich nur, dass es praktische Konsequenzen haben muss, die die Leute eben ins Leben umsetzen müssen. Auch wie der Werner gesagt hat, Unzucht, Unreinheit, Habsucht, das sind alles Sachen, die im ganz normalen Christenleben eigentlich nichts mehr verloren haben. In der Gemeinde nicht. Auch dummes, nutzloses Geschwätz, Lästern, Schlechtreden über andere Menschen, Palaver, Probleme machen, wo eigentlich gar keine sind. Uns steht eher die Dankbarkeit oder Genügsamkeit, zufrieden sein mit dem, was wir eigentlich haben. Kurz zusammengefasst, die Lebensführung soll nicht unordentlich sein, soll aufgeräumt sein, Beziehungen sollen aufgeräumt sein, nicht ständig mit irgendjemandem Streit haben, dass es alles geordnet ist und nicht durcheinander ist. Also vom Heiligen Geist geführt und geleitet sein. Und zwei Gedanken will ich jetzt weiter ausführen. Einmal die Grundlage dafür. Erstens, Jesus ist das Licht. Kein anderer außer Jesus. Und zweitens, die Auswirkung davon. Jesus lebt in uns. Jesus ist das Licht. Als er auf der Erde war, hat er mehrere Sachen zum Licht gesagt, über sich als Licht. Einmal habe ich zwei Verse davon rausgesucht. Johannes 12, Vers 46. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und zweitens, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und bei beide Aussagen, da wird deutlich, dass Jesus das Licht ist und dass er nicht als reiner Selbstzweck in die Welt gekommen ist, sondern dass er sich in Beziehung zu uns setzt. Er ist das Licht für uns. Und er gibt im zweiten Schritt die Zusage, erstens, wer glaubt, zweitens, wer nachfolgt, der wird automatisch an sich selber erfahren, wie es im eigenen Leben hell wird. Oder auch andere Leute werden das erfahren, wie sich ein Mensch verändert. Darauf will ich eingehen, wer glaubt und wer nachfolgt. Der Glaube ist nicht ein Ding für sich, sondern es ist an Jesus gebunden. Der Glaube zielt einmal auf das Leben im Hier und Jetzt ab, also alle Hilfe oder alles Eingreifen Gottes auf alle mögliche Art sind Auswirkungen von diesem Glaube. Wer glaubt, der wird erfahren, dass Gott wirkt, hier auf dieser Erde. Und zum anderen, das Ziel des Glaubens ist auch das Jenseits, also das Leben nach dem Tod. Das verliert man gern mal aus den Augen in den ganzen Problemen, die man sonst so hat. Aber das große Glaubensziel ist die Ewigkeit. Und als Jesus in der Geschichte vom Tode Lazarus mit Martha spricht, da sagt er zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Fragt er sie. Und diese Frage, die sollte mir uns eigentlich auch jeden Tag vor Auge halten. Glaubst du das? Glaubst du an deine Auferstehung nach dem Tod? Glaubst du, dass das Leben im Himmel weitergeht? Glaubst du das wirklich? Klar, das hört man immer, das liest man in der Bibel, aber wenn man sich nochmal genau fragt, dann wird man vielleicht doch unsicher und deswegen die Frage, glaubst du das? Und manche, die ignorieren das oder die verdrängen das, weil es einfach manchmal Ewigkeit, Tod, ist nicht so kein schönes Thema. Aber es ist unsere Zukunft. Deswegen ist diese Frage so wichtig. Glaubst du das? Und als zweites ist die Nachfolge. Und die Nachfolge, das ist eigentlich das, was man ganz praktisch tut, wenn man in der Bibel liest, die Evangelien liest, was Jesus gelehrt und selber auch gemacht hat, und das eben nachmachen. Und heute Morgen, der Pfarrer Timo Stahl, der hat eine wunderbare Predigt gehalten über die Liebe Gottes zu den Menschen. Und ich bin da drin geguckt und habe gedacht, also es gibt einen Geist, der da weht. Ich habe mich nicht mit ihm abgesprochen, aber er hat die Seite Gott-Mensch und ich will jetzt die Seite Mensch-Gott beleuchten. Also Gott liebt den Menschen und wir lieben ihn als Antwort darauf und folgen ihm nach, weil die Nachfolge ist ein praktischer Liebesbeweis. In Johannes 14 sagt Jesus zu seinen Leuten, mehrfach und ganz deutlich, dass wer ihn liebt, der wird seine Gebote halten. Also es ist eine Frage der Liebe Jesus gegenüber, was du mit seinen Gebote anfängst. Und die Gebote, das sind einfach die Richtschnur, woran man erkennen könnt, was Gottes Wille ist, was er von uns haben will, was zu tun ist, was zu lassen ist. Und zum Beispiel die Bergpredigt, die Gleichnisse und andere Lehre, das sind eben diese Quellen, wo wir das erfahren können, wo wir nach Gottes Wille forschen müssen und von denen wir uns auch immer wieder belehren lassen müssen. Weil das sind unsere Wegweiser, das ist unser, eigentlich hat es auch was mit Licht zu tun, weil diese Gebote, wenn man sie anwendet, dann führt es zum Licht. Und jeder kennt vielleicht dieses berühmte Psalmwort: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und ich sage nicht, dass die Gebote, dass das einfach zu befolgen ist manchmal. Da muss man dran beißen, da muss man dran kämpfen. Das ist wie so ein Schwarzbrot, wo man, also die Bergpredigt, die lese ich nicht einmal und sage, ja klar, mache ich. Da muss man sich richtig beschäftigen damit, das muss man innerlich verarbeiten. Und das ist auch das, wo Jesus sagt, hasst euch selber, oder ich weiß nicht, bei Luther heißt es, wer sich selber hasst, aber das ist einfach, dass man seinen eigenen Wille abkämpfen muss. Und das ist das, die Geschichte mit dem Heiligen Geist, weil er nach Römer 8 daran hilft, die Natur abzukämpfen und letztendlich seinen Wille an Gottes Wille angleicht. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber das ist eben dieser Weg der Nachfolge, auf den wir uns als Christen einklassen haben, indem wir ja gesagt haben zu Jesus' Gebote und zu Jesus selber. Vielleicht sagt der ein oder andere, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder zu gesetzlich, aber ich glaube, es ist nicht so. Und ich glaube, man kann es nicht übertreiben mit Gottes Gebote. Gucken wir uns das größte und wichtigste Gebot an, Gott und Mitmensch zu lieben. Das können wir, glaube ich, immer nur zu wenig machen als zu viel. Und klar ist auch, wer sich nichts sagen lassen will, der wird letztendlich auch nicht nachfolgen. Und es wird auch keine Liebe da sein. Und wird auch kein Jünger sein. Jesus sagt, meine Schafe, die hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Oder er sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist, die wollen in uns wohnen. Wir sind Tempel von Gott. Gott in uns, das ist so unvorstellbar manchmal, aber es ist real. Und da komme ich zum nächsten Punkt 2, die Auswirkung. Gott lebt oder Jesus lebt in uns. Und die Nachfolge, die ist nicht nur auf das persönliche Leben bezogen, sondern die bezieht andere Menschen mit ein. Und die Nachfolge ist nach außen gerichtet. Jesus leitet zum Beispiel seine Bergpredigt damit ein, dass er zu den Leuten um sich herum sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen sich gern auch zurückziehen aus der Welt. Dass Christen einfach gern sich in eine Nische zurückziehen und vielleicht Christsein im Verborgenen lebt. Mich schließe ich da auch in viele Situationen mit ein, leider. Und auf irgendeine Art ist es halt so, dass man ausweichen will, dass man nicht auffallen will, dass man eben das tut, was alle andere anständige Leute auch tun. Und dass man sich einfach nicht rechtfertigen muss, weil wenn man ja was anderes macht als die andere, da wird man gefragt. Das fällt auf, da wird man gefragt und manchmal kann man sich nicht erklären. Und ja, da ist man einfach aus dieser Sicherheit der Normalität raus. Jesus sagt weiter, nach diesem, ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus geht es also darum, Nachfolge öffentlich zu machen und ein erleuchtetes Leben für jedermann sichtbar zu machen. Also nicht, dass man irgendwas zur Schau stellt, was eigentlich nicht ist, sondern dass die Früchte von einem gottgefälligen Leben einfach für andere Menschen sichtbar sind. Und dass es andere Menschen verändert. Und da sind wir wieder beim Paulus im Epheser, der sagt, alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und ein Leben mit Gott, das wird Früchte bringen. Und dazu beruft uns Jesus als Christen. Und das ist unsere Bestimmung und unser Auftrag, wenn man nach Johannes 15 geht. Und wieder Paulus, nochmal das, was der Werner auch gesagt hat, die Frucht des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir als Christen sind berufen, Frucht zu bringen. Und das tun wir nur dann, wenn Jesus in uns ist. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich bin davon überzeugt, dass das letztendlich auch ein ganz großer Hauptgrund ist, warum Leute Jesus kennenlernen. Und zwar, die Leute, die kennen ja nichts anderes als Hartherzigkeit, Ungerechtigkeit, Täuschung und Lüge in dieser Welt. Und wenn da einer kommt, der anders ist, dann fällt es auf. Und dann kann es sein, dass der eine zum Glaube kommt und die guten Werke sieht und den Vater im Himmel preist. Zum Schluss will ich noch sagen, die Ewigkeit, das Licht hat in der Offenbarung auch Bedeutung, große Bedeutung sogar. Gott als Licht im himmlischen Jerusalem. In Epheser 5 spricht der Paulus auch von geliebte Kinder. Und ein Kind ist man nur dann, wenn man geistlich lebt. Und als Kinder, da sind wir Erbe. Da sind wir Erbe vom Himmelreich. Und das bedeutet, in Gottes nächster Nähe zu sein. Und die Offenbarung, die spricht von diesem himmlischen Reich, von diesem Jerusalem, als einem Ort, wo Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Also die Hütte Gottes bei den Menschen. Und da wird nichts Schlechtes mehr sein, da wird keine Qual mehr sein, kein Schmerz, keine Traurigkeit, keine sonstige Probleme. Und diese Stadt, wo man da bildlich sieht, die wird auch keine Beleuchtung mehr haben, weil die braucht es nicht. Und weil auch keine Finsternis mehr da ist, weil Gott selbst ihr Licht ist. Glaubt ihr das? Ja, das war jetzt praktisch mein Teil zum Thema aktiv werde, als Licht Jesus bezeuge, habe ich noch was mitgebracht. Also ich selber habe mal so Heftle bestellt, weil ich den Menschen einfach was weitergeben will. Da steht drauf echtes Gold mit Bibelverse drin und ich gebe das den Leuten einfach weiter. Ich gehe davon aus, oder als Christen gehen wir davon aus, dass Gottes Wort das macht, was es soll, dass es nicht leer zurückkommt, dass es Menschenherzen trifft, dass es auf guten Boden fällt. Immer mal wieder. Und wenn ihr bereit seid oder wenn ihr euch herausfordern lassen wollt, dann habe ich ein ganzes Päckle voll Heftle dabei. Die lege ich hinten nachher auf den Tisch. Könnt ihr da gern mitnehmen, ein Stück oder 10 Stück oder ein ganzes Paket. Und gebt es den Leuten, wenn ihr mit ihnen schwätzt, beim Einkaufen, im Zug, im Geschäft, am Arbeitsplatz. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Einfach sage hier, ich möchte ein bisschen was schenken. Nur wenige haben mich versäckelt. Aber das gehört auch dazu. Der lese die Seligpreisungen. Das war's von meiner Seite.
Ja, ganz herzlichen Dank, Janik, für deine Worte an uns. Gott befohlen, euch alle eine gute Woche im Licht